Das hier ist der Fahrradpodcast Antritt auf Detektor FM und nicht nur deswegen stehen wir auf Fahrradgeschichten. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Und das kann alles sein, ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt oder auch nur der Weg zum Bäcker. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Und manchmal ist es ja praktisch oder doof, wenn man im Arbeitsalltag mit Dingen zu tun hat. Bei mir zum Beispiel mit dem Brand 1 Podcast, denn in dieser Ausgabe haben wir einen Hinweis bekommen und auch gelesen in der August-Ausgabe darüber, denn wir sprechen mit Gesine Braun. Sie ist Redaktionsleiterin beim Wirtschaftsverlag Brand 1. Daher auch der Brand 1 Podcast und die Verbindung. Und sie berichtet in der August-Ausgabe der Brand 1 von ihrer Leidenschaft fürs Nachtfahren. Und die ist ziemlich eskaliert, so steht sie jedenfalls auch im Artikel. Und sie ist im August jetzt auch gerade den Radmarathon London, Edinburgh, London gefahren. Und wer es nicht vor Augen hat, das sind 1500 Kilometer nonstop. Darüber müssen wir sprechen, über das Radfahren in der Nacht natürlich auch. Und sagen deswegen erstmal Hallo nach Hamburg, hallo Gesine, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Du schreibst in dem Text, dass du lange Zeit großen Respekt, vielleicht sogar Angst vor der Dunkelheit gehabt hast. Das hat sich dann aber gleich bei der ersten Fahrt geändert.
Ich habe mich da ein bisschen rangetastet. Also es war nicht das erste Mal, dass ich eine Nacht gefahren bin. Also wer viel Rad fährt und gerne Rad fährt, ist natürlich nachts unterwegs. Aber früher war das in Städten, als ich noch in Köln studiert habe. Natürlich habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Ich bin schon immer gern Fahrrad gefahren, aber da kannte ich die Strecken. Und als ich dann anfing, immer mehr Fahrrad zu fahren, ich war eigentlich früher Läuferin, habe dann kurz ein bisschen Triathlon gemacht und dann bin ich beim Fahrradfahren hängen geblieben und habe überlegt, wie ich möglichst viel fahren kann, fing ich dann an, zur Arbeit zu fahren und ich wohne ein bisschen außerhalb in Hamburg und musste auch da natürlich, wir leben in der nördlichen Hemisphäre, nachts durch die Gegend fahren, aber es war immer noch zu nachtdunklen Zeiten, aber zu normalen Zeiten. Und ich weiß, dass man sich natürlich, wenn man anfängt im Dunkeln zu fahren und Rennrad im Dunkeln zu fahren, über Beleuchtung Gedanken macht und über Ausrüstung Gedanken macht. Und ich habe mich da immer rangetastet. Aber ich habe gemerkt, dass ich vielleicht, weil ich auch unsicher mit technischen Dingen war und auch unsicher so mit Routenführung und immer so dachte, wenn man wirklich in der Nacht fährt, also wirklich zu Nachtstunden fährt und wirklich eine richtig blöde Panne hat oder der Track nicht funktioniert oder irgendwo hängen bleibt und die Züge nicht so gehen, davor hatte ich Respekt. Und deswegen habe ich gemerkt, je länger meine Touren wurden und je aufregender die Abenteuer waren, dass ich eher der Typ war, der morgens um 4 auf dem Fahrrad aufgestanden ist oder eben sehr früh gestartet ist und ich immer so versucht habe, so in der Dämmerung oder spätestens um 12 da zu sein, damit noch die Tagesinfrastruktur klappt.
Finde ich total interessant, geht mir persönlich tatsächlich auch so, dass ich oft darauf achte, lieber morgens dann zu fahren, in den Tag so rein und es irgendwie fast schon vermeide, abends in die Dunkelheit reinzufahren. Aber du schreibst, das ist eigentlich eine gute Idee.
Ja, also ich musste einmal darüber fallen. Also ich musste einmal mich trauen, in die Nacht zu springen. Also es war bei mir genauso. Es war auch tatsächlich bei den ersten 250 oder 300 dann habe ich gemerkt, dass ich immer tendenziell auch tagsüber immer geguckt habe, je nachdem, wann ich gefahren bin, wie schnell fahre ich, welchen Schnitt fahre ich, damit ich möglichst wenig nachts fahren muss. Und als ich dann die Idee hatte, mich bei London Edinburgh anzumelden oder als ich den Platz bekommen hatte und mir klar war, dass da vielleicht diese Rechnung, ich fahre morgens von 5 und bin auf jeden Fall um 10 Uhr in der Kontrollstation nicht aufgehen kann, war das schon in meinem Kopf und wie das so ist, wenn Dinge im Kopf sind und man mit Menschen, die das Gleiche machen, spricht, hat dann ein Freund von mir gesagt, wir müssen dir mal die Angst nehmen. Und da haben wir uns tatsächlich eben explizit abends, freitags nach der Arbeit um 21 Uhr verabredet. Ich wohne in Hamburg, eine Tour durch die Heide zu machen, wo von Anfang an klar war, mit jeder Minute, die wir hier länger fahren, wird es immer dunkler und wir fahren auch so lange, bis die Sonne wieder da ist. So, ne? Und ich fand das aufregend, also ich fand schon den Start aufregend. Ich habe Familie und Kinder zu Hause und Nachbarn und die holten ihre Gläser Wein raus und ich habe meine Lichter angeklipst und mich fertig gemacht und bin losgefahren und konnte mir auch nicht vorstellen, wie es ist, so über 200 oder eben eine wirklich amtliche Strecke in die Nacht zu fahren. Also ich war auch unsicher, wie das mit der Müdigkeit ist, aber ich muss wirklich sagen, die Sinne werden so fein und es ist so besonders, nachts zu fahren. Also wenn man die Angst verliert, ist es am Ende als Rennradfahrer in einer urbanen Gegend oder in einem Land wie Deutschland, wo doch noch relativ viel Besiedlung ist, so beeindruckend, weil die Straßen gehören einem nachts. Also der Verkehr nimmt immer mehr ab. Ich finde, die Autos, die einem begegnen, sind sehr viel vorsichtiger. Ich hatte fast keine blöde Situation oder hat man nachts viel weniger. Es ist ein ganz anderes Fahren. Man muss natürlich ein bisschen aufmerksamer fahren, aber es ist noch viel mehr Freiheit.
Du schreibst in deinem Artikel einen sehr schönen Satz dazu, der heißt, irgendwann ist die Sache eskaliert. Mhm. Und damit meinst du eben, dass du dann plötzlich viel mehr nachts gefahren bist. Ist dieser Punkt, an dem es eskaliert ist, ist das diese Ausfahrt mit dem Freund, Kumpel, dann dieses einmal durch die Nacht und dann Blut geleckt sozusagen?
Genau. Also ich würde jetzt mal sagen, also ich schlafe schon auch noch ab und zu ganz gerne. Aber eben dieses Gefühl von Freiheit beim Fahren. Also tatsächlich, wenn man nachts fährt, soll man natürlich nicht, aber selbst wenn man mal ein kurzes Stück über irgendeine Straße fährt, wo ein benutzungspflichtiger Radweg rechts ist und man kann den gerade nicht sofort nehmen, weil da Eicheln liegen oder irgendwas ist, es ist ja kein Verkehr. Also alles gehört einem. Also tatsächlich habe ich nach einer dieser Fahrten kurz überlegt, ob man nicht Langstreckentouren wirklich nur noch nachts fährt und tagsüber schläft. Also weil das so ein schönes, entspanntes Sein ist. Also ich glaube, es fällt mir fast schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe es versucht, im Artikel zu schaffen. Aber es ist so eine Ruhe. Also tagsüber hat man natürlich die Sinneseindrücke. Man guckt und schaut und sieht. Aber nachts nimmt man ja, also so eine Nacht hier bei uns, wenn es nicht tief im Winter ist, ist ja auch gar nicht so lange einheitlich Nacht. Also man sieht ja, wie es langsam dämmert. Man sieht noch so letzte Lichter. Man fährt durch Gegenden, wo noch Restlichter sind. Dann ist es mal kurz ganz dunkel. Dann verändert sich das schon. Also es ist erstaunlich, wie früh zum Beispiel nachts die Vögel wieder anfangen zu singen. Und wie das Zwielicht eigentlich schon vor der Dämmerung anfährt. Also so wenig Sinne gibt es nachts auch gar nicht. Oder Sinneseindrücke.
Du beschreibst es, finde ich persönlich, in deinem Artikel sehr, sehr gut. Also du beschreibst da von den Rezeptoren und der Netzhaut, die da auch Dinge wahrnehmen, die man vielleicht sonst nicht so wahrnimmt. Du schreibst zum Beispiel auch von dem Lichtkegel, den man ja eigentlich nur vor sich hat. Und du schreibst, und das finde ich ganz spannend, von so einer Neugier in der Nacht. Was meinst du damit?
Ich glaube, das ist eben so, also es ist, glaube ich, eine Neugier vom Erleben. Also von den, also weil alles ist so geschärft. Natürlich ist es so, wir alle kennen Geschichten. Wir alle haben irgendwann Aktenzeichen XY gesehen. Wir alle kennen Geschichten von wilden Tieren, die irgendwo hingehen. Deswegen sind die Sinne geschärft. Und weil die Sinne geschärft sind, erlebt man sich selbst und sein Fahren und seine Umwelt viel genauer. Also und ich finde, ich hatte das Gefühl, ich fahre viel bewusster. Also und das zu erleben, also ich, jetzt drehe ich mich fast im Kreis mit dieser Neugier, aber es ist eben, also wenn ich, ich fahre so viel Fahrrad, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt so hier in Norddeutschland unterwegs bin, manchmal verschwimmen die Gegenden dann schon so. Also man denkt dann so, wieder eine Pappelstraße, links ist ein Fluss, hier ist ein Sandweg. Und nachts, weil man nicht in Kategorien denken kann. Man kann ja nicht sagen, es sieht hier genauso aus wie da. Man kann eigentlich nur um die Kurve fahren und wahrnehmen, kommt da jetzt ein Berg. Man sieht ja auch gar nicht so viel. Man kann sich nicht so vorbereiten auf die Tour, die einem folgt oder die vor einem liegt. Ich muss noch darüber nachdenken.
Ich muss so spontan, jetzt muss ich die Gerolf kurz reingrätschen, aber ich muss an so eine andere Dimension denken. Ist das so? Also, dass man sozusagen wie das nochmal, ja, wie in einer anderen Welt wahrnimmt?
Ja, es ist ein bisschen so das Gefühl, ich bin so in meiner eigenen Zeitkapsel gerade unterwegs oder in meiner anderen Welt. Also, weil tatsächlich ist es ja so, wir sind dann ja durch die Lüneburger Heide gefahren und durch Wälder, also und auch durch tiefe Wälder, wo man eben lange durch Wälder fährt. Und die Zeit verschwimmt dann ja auch. Und es ist tatsächlich dieses Adrenalin von so einer Nachttour ist dann ja so, dass eben dieser Biorhythmus, den man hat, dann irgendwann aufhört. Und die Sinne sind so geschärft, weil man natürlich aufmerksam sein muss, ob irgendwelche Bodenwellen da sind. Und ich hatte das Gefühl, mir war nicht mehr klar, es ist jetzt 12 Uhr nachts, es ist 2 Uhr nachts. Wann bin ich überhaupt gestartet? Habe ich heute gearbeitet und ist Wochenende. Es war wie ein Mikrokosmos oder eine Zeitkapsel außerhalb meines normalen Lebens. Wie eine Mini-Urlaubseinheit.
Bei mir passieren jetzt mehrere Dinge. Erstens habe ich sofort Bock auf Nachtfahren. Zweitens frage ich mich, ob ich schon mal so ein überzeugtes und überzeugendes Plädoyer fürs Nachtfahren gehört habe. Und dann frage ich mich, fährst du inzwischen lieber in der Nacht als am Tag?
Es hat sich dann tatsächlich nicht ergeben, dass ich jetzt lieber, dass ich gekippt bin in die Nacht. Also dafür habe ich Familie und auch einen Hund und Freunde, die mich sehen wollen und auch Arbeit, die da ist. Aber ich glaube, es ist was, was ich mir, also worauf ich mich freue, das, was ich mir nehme. Also natürlich ist es so, wenn man 5 Tage arbeitet und von Freitag auf Samstag eine Nachttour macht und Samstag ein volles Programm hat, das funktioniert nicht. Ne? Man muss das schon so planen, wie man sich Radfreiheiten nimmt. Aber so wie ich mir früher die langen Tage freigehalten habe, halte ich mir jetzt ab und zu eine Nacht frei. Mit ein bisschen Ausschlafzeit am nächsten Morgen.
Das kann ich gut verstehen, das mit der Ausschlafzeit. Jetzt hast du ja angefangen, eigentlich, weil dir klar geworden ist, das hast du ja auch ganz gut beschrieben, bei London, Edinburgh, London, da musst du nachts ein bisschen fahren. 1500 Kilometer war die gesamte Strecke. Wie ist es denn gelaufen eigentlich?
Also es ist ganz anders gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Ich musste echt eigentlich, ich habe dann komischerweise doch geplant, ich habe es nur so mathematische Spielchen gemacht und dachte dann irgendwie, man hat ja Stunden, also 120 oder 125 Stunden. Es wurde diesmal sogar ein bisschen verlängert auf 127,5 Stunden, weil mehr Höhenmeter reinkamen, weil Straßen gesperrt waren. Und das habe ich dann so geteilt durch die Strecke und habe immer gerechnet, wie viele Kilometer ich am Tag fahren will oder in der Nacht und wie viele Stunden ich schlafe. Und alles, was man vorher plant, funktioniert ja bei sowas nicht. Das war mir nicht klar. Ich bin zwar schon sehr viel Langstrecke gefahren, aber ich hatte noch nie so ein Brevet in der Länge gemacht, in so vielen Tagen. Also wenn ich bisher gefahren bin, ich bin auch an 2, 3 Tagen gefahren, habe ich aber immer in ordentlichen Hotels selbstbestimmt übernachtet oder bei Freunden übernachtet oder meinetwegen auf dem Zeltplatz. Und diesmal war es ja so, man startet und ich wusste auch noch gar nicht genau, wie das mit diesen Kontrollpunkten ist und was von mir drin ist. Man kann ja im Prinzip übernachten, wo man will. Also es sind 1500 Kilometer, 18 Kontrollpunkte und in fast jedem Kontrollstation kann man übernachten und man bekommt Essen und kriegt halt den Stempel in das Brevet-Heftchen. Und am ersten Tag habe ich noch so wirklich stur mit einem Freund von mir die 300 Kilometer gemacht. Und am zweiten Tag fingen dann die Höhenmeter an. Und dann wurde mir auch klar, dass es nicht ganz so selbstbestimmt ist, wie ich dachte, sondern man hat eben mit der Startzeit, wo man anfängt, immer so Zeitslots. Da steht dann irgendwie beispielsweise in Hessel, war es bei mir, sonntags um 16.30 Uhr hätte ich frühestens da sein dürfen, spätestens am nächsten Morgen Montag um 6 Uhr irgendwas. Ja, also das war jetzt eine relativ lange Zeit, weil manchmal sind die auch kürzer, die Zeitfenster. Also man hat so Slots, in denen man den Punkt erreichen muss. Also es ist nicht ganz, ganz frei, weil ich muss den Stempel in so einem Zeitkorridor bekommen. Und dieser Zeitkorridor führt natürlich dazu, dass man eben dies, was man vorher plant, ob man jetzt nachts fahren will oder tagsüber fahren will, dass das eigentlich alles über den Haufen geworfen wird. Und dann wird es über den Haufen geworfen, weil es eben andere Höhenmeter sind, als man gedacht hat. Es war diesmal auch sehr, sehr heiß. Erstaunlicherweise, also wirklich in dieser Woche in England oder knappen Woche, die ich da war, war, ich hatte eine sehr gute Regenjacke dabei. Ich hatte auch Mudguards an meinem Rennrad. Das war alles umsonst. Aber das kann man auch vorher nicht kalkulieren, dass da 37 Grad sind und man durch England rollt. Und also Planung funktioniert nicht. Das wurde mir dann am Tag 2 klar. Und dann wurde mir auch klar, dass eben das, was ich so gedacht hatte, dass ich jede Nacht mindestens 5 Stunden schlafen will oder jeden Tag, egal, aber in welcher Einheit, auch nicht funktioniert. Und als ich das so begriffen hatte und so gemerkt habe, man muss sich eigentlich so wirklich auf dieses Abenteuer ganz einlassen und auf den Körper einlassen und wirklich gucken, wie viel schaffe ich und wo muss ich eine Pause machen und muss ich jetzt hier 2 Stunden schlafen oder wann stehe ich auf oder wann lasse ich mich wecken, war es bei mir, also ich muss jetzt einmal einen kurzen Einschieb machen. Ich bin gesquetscht nach Edinburgh oben in Schottland. Leider, weil ich mir, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, Corona eingefangen habe. Es war mir eigentlich auch nicht klar, dass es relativ logisch ist, dass man sich das bei so einem Event auch einfangen kann. Aber kurz bevor ich eben leider krank geworden bin oder da war ich ja noch nicht klar, dass es Corona war, hatte ich so das Gefühl, da habe ich verstanden, wie es funktioniert und dass es nur so funktioniert, dass man wirklich sich voll und ganz auf dieses Abenteuer einlässt und die Planung, die man vorher gemacht hat, loslässt und nur noch auf seinen Körper hört. Also und der Körper, also auf seinen Körper hört, ein bisschen auf dieses Heft guckt und eben denkt, hier kann ich schlafen, hier kann ich essen, wann muss ich weiterfahren?
Ich würde gerne an der Stelle zwei Fachbegriffe klären, weil diese Langstreckenszene, ne, oder Ultra-Cycling-Szene, das ist ein eingeschworener Haufen. Wie so alle eingeschworenen Haufen, da gibt es ja immer so Fachvokabular. Wenn du sagst, du bist gescratcht, das heißt, dann heißt das, du hast abgebrochen, du musstest abbrechen, richtig?
Ja, und das war, genau, ich habe abgebrochen. Ja. Und das war für mich erstaunlich, kann ich auch noch mal einmal dazu sagen, weil das für mich, ich hatte, also man liest dann ja immer so in der Vorbereitung, welche, also es gibt sogar auch manche von diesen Events, also analog zu London-Edinburgh gibt es ja Paris-Brest. Für das muss man sich zum Beispiel qualifizieren, indem man schon vorher nachgewiesen hat, dass man bestimmte Längen fahren kann. Also dass man einen 300er gefahren ist, einen 400er gefahren ist, einen 500er gefahren ist, einen 600er gefahren, also man versucht schon, man meldet sich nicht für sowas an, ohne zu wissen, schafft mein Körper das oder schaffe ich das oder weiß ich ein bisschen, wie ich mich darauf einlasse. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich muskulär da gut drauf vorbereitet. Mir war eben dieses Abenteuer, dieser Kopfarbeit nicht ganz klar. Aber ich fand wirklich beeindruckend, dieses, als ich abgebrochen habe, das war nicht, weil mir was wehtat, sondern weil ich gemerkt habe, ich konnte nichts mehr essen. Also ich war man muss wahnsinnig viel essen bei diesen Touren, weil man wahnsinnig viele Kalorien verbrennt. Also wenn man in diesen Kontrollen ist, sind eigentlich zwei Dinge. Man versucht immer den Radcomputer aufzuladen und möglichst schnell möglichst viel zu essen, um wieder mit Kraft aufs Fahrrad zu gehen. Und als ich eben merkte, dass irgendwas nicht mehr stimmt, war ich in der Kontrollstation und habe gemerkt, ich will nichts mehr essen. Also so, und da war mir irgendwie klar, mein Körper gibt mir ein Signal, also mir tat nichts weh, aber dass irgendwas nicht mehr stimmt. Und mir war auch klar, dass man nicht nachts um 8 in die Nacht startet mit Kreislaufproblemen ohne Essen und weiß, ich muss jetzt noch bis 2 oder 4 Uhr fahren. Ne? Also ich wollte das nicht machen, dass es gefährlich wird.
Wenn du sagst, man muss wahnsinnig viel essen auf so einer Fahrt, was ist wahnsinnig viel? Sind das 15 oder 20 Snickers am Tag oder was isst man da und wie viel?
Bei London-Edinburgh ist es so, dass wirklich an den Kontrollstationen Freiwillige das Essen organisieren. Also und wir waren vielleicht ein oder zweimal in einem Supermarkt, um zwischendurch vor allen Dingen Trinken zu kaufen. Aber deswegen habe ich mich da vor allen Dingen daran orientiert, was es da gab. Das war Wechseln. Also es ist ganz toll im Übrigen. Es ist wahnsinnig. Also was überhaupt die, also das wird, ist ein Event an jeder Station. Ich kann das gar nicht schätzen. Arbeiten bestimmt 30 bis 50 Freiwillige, die einem, die Betten aufbauen, die kochen, die Kuchen machen, die Brote schmieren, einem den Tee reichen. Und für mich persönlich war es so, ich esse kein Fleisch. Also ich habe eigentlich immer nur geguckt, was wird hier gerade angeboten, was ich essen kann und habe genau das gegessen. Das habe ich vorhin auch einem Kollegen erzählt. Es ist lustig, man nimmt halt, was da ist und zwar zu jeder Uhrzeit. Also es kann sein, dass man Reis, Krispies, Kuchen, Nudeln, Reis mit Bohnen isst, morgens um 4, würde ich mal sagen. Also ist ganz unterschiedlich gewesen, also auch eben ganz abwechslungsreich. Aber das ist eben, das sind Radbegeisterte, die sich überlegt haben, was Radfahrer essen.
Und nur zur Einordnung für die Leute, die also die nicht in der Ultra-Cycling-Szene sind. Mhm. Paris-Brest-Paris hast du erwähnt, da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da wissen wir, das ist so das Hochamt des Langstreckenfahrens. Da treffen sich tausende Leute aus aller Welt, wirklich. Wie groß ist das bei London, Edinburgh, London?
Ich glaube, es sind ein bisschen weniger Teilnehmer, 1800. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich in der Szene fast so das Äquivalent ist. Also Paris-Brest fahren, glaube ich, 8000, ne? Und sind 1200 Kilometer. Aber das wird vom Audax Club Paris gemacht. Das wird jetzt eben vom Audax Club UK, wird London, Edinburgh gemacht. Es ist auch sehr international. Also ich habe irgendwas gelesen von 120 verschiedenen Ländern. Also natürlich gibt es einen großen Anteil von britischen Fahrern, aber das war, also man sieht Fahrer aus Brasilien, aus Indien, von den Philippinen, was im Übrigen auch toll ist, weil natürlich, also zum Beispiel, ich bin morgens mit einem Inder auch unter anderem zum Start gefahren und es war sehr warm in England und der fuhr, wir mussten irgendwie um 4:30 sind wir, glaube ich, zum Start gefahren, der war angezogen. Also ziehe ich mich nicht im norddeutschen Winter an, aber für den war das so kalt, weil die, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er in Indien wohnt, aber er sagte, für ihn ist alles unter 35 Grad morgens kalt. Also so wie unterschiedlich die Kleidung war, war schon wunderbar zu beobachten. Also sehr international.
Wie war denn eigentlich das Nachtfahren in Großbritannien? Du hast es ja auch beschrieben in Deutschland, dass du dich da interessanterweise besonders sicher fühlst, weil die Autofahrer und Autofahrerinnen vielleicht besonders vorsichtig sind. Wie war es in England?
Ich glaube, ich war immer so in so einem Tunnel und habe immer nur an die nächste Kontrollstation gedacht. Also man denkt ja nicht, ich fahre jetzt 1500 Kilometer, sondern man guckt immer, wann muss ich das nächste Mal stempeln. Und das ist so zwischen, also es gibt schon mal eine Strecke, die waren irgendwie 110 Kilometer, aber meistens sind es so 74, 64, 84 Kilometer. Und ich habe dann tatsächlich, weil es sehr bergig im Mittelengland ist, also die Northern Pinions oder Pennine heißen die, das waren zum Teil Steigungen mit 10, 15, 18, 20 Grad, war ich immer so darauf konzentriert, wie die Strecke, die vor mir ist. Also ich habe da mal immer in meinem Radcomputer geguckt, wann fangen die Steigungen an, auch nachts, die kann man ja beleuchten und wie geht so ungefähr der Streckenverlauf und so. Also ich hatte das Gefühl, ich war auch so in meiner eigenen Kapsel zu gucken, was jetzt so direkt vor mir ist. Also ich habe mich vielleicht nicht so auf das eigentlich Nachtfahren erleben konzentriert, weil ich so in meinem Tunnel schaffe ich die nächste Etappe war.
Du schreibst in deinem Artikel auch davon, dass zum Langstreckenfahren dazugehört, wenn man es mit anderen Menschen tut, dass man sehr viel voneinander lernt und sehr viel voneinander kennenlernt. Was passiert da? Und hast du vielleicht jemanden auch dort auf dieser Fahrt kennengelernt? Ich habe so rausgelesen, das passiert nicht mal unbedingt durch Sprechen, sondern auch durch Beobachtung, oder?
Ja, natürlich. Also man sieht so, also ich bin mit einem Freund gefahren, also auch im Übrigen mit dem Freund, mit dem ich die Nachttour gemacht habe. Und als es mir nicht gut ging, das muss ich jetzt nochmal sagen, es hat mich sehr gerührt, weil er hätte auf jeden Fall die Kraft gehabt, weiterzufahren. Als ich dann gesagt habe, irgendwie ich breche hier ab und es ist für mich alles in Ordnung, du kannst weiterfahren, ich weiß, wie ich nach Edinburgh komme und irgendeinen Zug erwische, hat er gesagt, wir sind ein Team und wenn du abbrichst, dann breche ich mit dir ab. Also für mich ist klar, wir haben das hier zusammen gestartet und ich passe auf, dass du heile wieder nach London kommst. Und das ist im Übrigen ein Freund, mit dem ich wirklich, jetzt will ich nicht sagen nur übers Radfahren, weil Radfahren ist nicht für mich nur, aber mit dem ich eben diese Touren, schon ganz viele Touren gemacht habe und hoffentlich noch viele Touren weitermachen. Und ich finde, das zeigt ja auch, was das für eine Verbindung und für ein Respekt miteinander ist, dass man eben sagt, man geht zusammen auf dieses Abenteuer und bleibt beieinander. Aber also den kenne ich schon lange, aber es gibt ja auch so Situationen, zum Beispiel haben wir eine Regel, wenn man den Berg fährt, fährt jeder in seinem Tempo hoch und oben warten wir dann aufeinander. Und da wir unterschiedlich die Berge gefahren sind, bin ich eben auch, man hat immer auf der Strecke irgendwie andere Fahrer und manchmal beobachtet man dann auch schon so an den schlimmsten Steigungen, wie die Serpentinen fahren oder wie die schalten oder in welcher Ruhe die sind. Und ich merke dann schon, dass man so versucht, manchmal was nachzumachen oder um dann da drin zu sein. Aber es gab dann auch an einer wirklich schlimmen Steigung, sprach mich dann ein junger Engländer an und sagte, du, wir müssen jetzt reden, weil sonst schaffe ich das nicht. Und wie oft bist du das schon gefahren und ist das dein erstes Mal? Und wie hast du dein Fahrrad eingerichtet? Es war wirklich so ein bisschen wie so ein erzwungenes Interview, aber ich merkte so die Verzweiflung, dass er dachte, wir sind jetzt an dieser Steigung. Es geht jetzt hier auch noch 3 Kilometer bergauf, weil man sah die Straßen immer. Es ging immer so schnurgerade, anders als in den Alpen. In Serpentinen hatte ich das Gefühl, es waren immer Bergstraßen, die gerade nachzogen, nach oben und nach unten gingen. Und das war aber so nett, weil wir wirklich dieses, ich würde mal sagen, fast wie so ein Elevator-Pitch nebeneinander hatten, während wir versuchten, irgendwie diesen Berg noch hochzukommen. Also es waren wirklich rührende Begegnungen und kurze Gespräche. Und natürlich sieht man dann, wenn man wen überholt und irgendwie, dass der gerade kämpft, dann habe ich natürlich mal irgendwie gesagt, guck mal, wir haben schon so viel geschafft und bald kommt die nächste Station. Und andersrum ist es mir auch passiert, dass ich irgendwann in Schottland morgens in eine Station ankam, nach einer Nacht, wo ich 2,5 Stunden draußen geschlafen hatte und mich guckte ein Fahrer an und sagte, der mir entgegenkam und sagte, du musst dich freuen, du kannst dich freuen, hier ist das Frühstück so toll. Also es ist rührend, wie diese Verbindung, man fährt das schon so für sich allein, aber man ist irgendwie gleichzeitig mit allen verbunden, die das auch machen, weil man ja weiß, dass die gleichen Kämpfe und die gleichen Berge hinter sich bringen, die man selber hinter sich bringt.
Das finde ich total interessant, wie du das so beschreibst, gerade auch den, ich sag mal, aktiven Kommunikationspart. Aber es gibt ja auch die andere Seite und man sagt ja auch so zu Freundschaften und Beziehungen, dass gemeinsam schweigen können sozusagen auch viel wert ist. Ich vermute mal, das macht man auch auf dem Fahrrad, wenn man 300 Kilometer fährt. Einfach mal nichts sagen, oder?
Also der Freund von mir, mit dem ich die vielen Touren mache, würde jetzt wahrscheinlich sagen, so viel schweige ich gar nicht, weil ich mit ihm manchmal auch, ich habe immer sehr viel von ihm lernen wollen und immer viel wissen wollen, weil er schon sehr viel länger Langstrecke fährt. Aber speziell jetzt bei London, Edinburgh, habe ich gemerkt, haben wir auch sehr wenig geredet. Also weil das tatsächlich, ich glaube, wenn man so an die Grenzen geht und eben so und 300 einige Tage hintereinander durchzufahren auf fremdem Gelände mit doch relativ rudimentärer Versorgung, zumindest was das Schlafen angeht. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ich war sehr, ich hatte viel mit mir selbst zu tun. Ich war viel in meinen Gedanken. Also so, und ich war wahnsinnig froh, dass wir zusammen gefahren sind und auch so zusammen abgepasst haben, wo wir hingehen und das entschieden haben. Aber das hat mich wirklich gewundert, wie wenig Gespräche wir eigentlich geführt haben. Und ich glaube, das lag daran, dass man so konzentriert auf die Anstrengung ist. Vielleicht würde ich es so zusammenfassen.
Ist das vielleicht auch das, was du mit meditativ beschreibst im Artikel?
Ja, bestimmt auch das. Es ist meditativ und gleichzeitig habe ich ja das Gefühl, Meditation stellt man sich ja so ein bisschen vor, dass man in so einen vollkommenen Zustand der Ruhe kommt. Das ist streckenweise so. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, wenn man wirklich so Langstrecke fährt und eben auch wenig dann Erholungszeit hat, also das schreibe ich in dem Artikel an einer Stelle, als ich sage, dieser englische Ausdruck, to write something out, also man fährt ja mit all seinen Gefühlen. Also an so einem Langstreckentag oder in so einem Brevet fährt man alles durch. Ne? Man fährt natürlich durch, dass man denkt, warum habe ich mir dieses Hobby ausgesucht? Wie verrückt war ich, diese Idee zu haben? Wie toll ist es, das zu machen? Wie wunderbar ist es, sich nur darauf zu konzentrieren? Was ist das für eine Freiheit? Was war das für einen Wahnsinn? Also ich versuche, die Bandbreite aufzumachen. Also ich glaube, man diskutiert ganz viel mit sich selbst und merkt natürlich, dass da eben eigene Ängste, eigenes Infragestellen, dann hadert man manchmal mit sich. Gleichzeitig kommt dann so ein Stolz, weil man denkt, ich habe jetzt diese Berge geschafft und ich habe die auch gut geschafft. Also ich finde, es ist ein Regenbogen an Gefühlen. Also es ist ein Selbsterfahrungstrip. Wer sich auf Langstrecke einlässt oder aufs Ultracycling lässt, also es hört sich jetzt albern an, da denkt man an Esoterisches, wenn ich Selbsterfahrungstrip sage. Das meine ich auch nicht, aber es ist, man begegnet sich selbst in allen Facetten. Ne? Also ich habe Fahrer gesehen, auch gestandene Männer, die irgendwie gut gefahren sind, die fuhren an mir weinend vorbei. Also so, weil vielleicht irgendwie die Erschöpfung da mal durchkommt oder die Frage, soll ich jetzt gerade weiterfahren oder nicht oder breche ich auf? Das war jetzt sehr selten. Ich glaube, ich habe es zweimal gesehen. Aber ich verstehe, warum das passieren kann.
Ich finde es nicht esoterisch. Ich kann damit, glaube ich, einiges anfangen. Mhm. Ich finde es auch schön zusammengefasst. Auch gerade Write Something Out ist ziemlich guter Begriff. Habe aber noch eine Frage zum Schluss. Mhm. Ihr habt jetzt zusammen gescratcht. Und was folgt für euch daraus? Also davon ausgehend, dass deine Corona-Erkrankung, dass du da auf dem Weg der Besserung bist. Aber was folgt daraus für meinetwegen eine Neuausgabe von London, Edinburgh, London? Wird es die geben für euch?
Doch, wir haben schon geschrieben. Also wir sind natürlich an unterschiedlichen, jeder ist ja, ich glaube, nach so einem Event immer an einem anderen Punkt. Und also ich sage jetzt Harald. Harald ist schon sehr viel Langstrecke gefahren und findet, glaube ich, für sich, man muss ja immer wieder gucken, was bin ich für ein Radfahrer? Will ich das noch in Wettbewerben fahren? Will ich lieber Langstrecke für mich alleine fahren? Möchte ich lieber sagen, ich fahre am Wochenende München-Hamburg oder ich gucke mir die belgische Küste an? Also man muss ja nicht bei Brevets und offiziellen fahren, um Langstrecke zu fahren. Und ich glaube, das ist eine Frage, die er sich gerade stellt. Ich merke, dass ich schon das Gefühl habe, was ich beeindruckend finde, wenn man sich für sowas entscheidet, also für ein offizielles Brevet oder so einen offiziellen Wettkampf, und das war jetzt ja zum Beispiel auch ein bisschen Aufwand, nach England zu kommen, ne? Wie kommt man mit einem guten Rennrad dahin, in manchen Zügen darf man die nicht mitnehmen, also wie kriegt man das organisiert, wenn man sich für sowas entscheidet und das hat ein richtiges Datum und ist eben so ein bisschen aufwendig zu organisieren, dann zieht man das natürlich ein bisschen besser durch, glaube ich. Ne? Also so, weil das, wenn man ja sagt, finde ich zumindest, wenn man alleine so für sich überlegt, vielleicht fahre ich im September mal ein Wochenende oder ich fahre es nicht, dann ist es verschiebbarer für einen selber und auch für Menschen, die einen auch gerne jenseits des Fahrrads sehen. Ne? Und ich glaube, das müssen wir gerade noch für uns rausfinden, was jetzt das nächste Rennen ist und ob das für uns beide das Gleiche ist, was wir machen oder ob es vielleicht was ohne was Offizielles ist. Und tatsächlich war ich jetzt ja in dem Punkt, ich habe es tatsächlich noch von der Insel negativ geschafft, aber kaum war ich in Deutschland. Also als ich schon im Zug war, hatte ich Schüttelfrost, dann war die Stimme weg und kam eben Corona und ich bin jetzt seit fast 12 Tagen nicht Fahrrad gefahren oder schon länger. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich bin am 12. wiedergekommen. Also ich habe die längste Fahrradpause von mir seit Jahren jetzt hinter mir und bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich bin es nicht ganz losgeworden. Also für mich ist die Lust so groß und ich freue mich darauf, wenn ich wieder auf meinem Rennrad sitzen kann, dass ich am allerliebsten sofort schon 5 Anmeldungen machen würde. Aber ich muss noch ein bisschen mich gedulden, damit das Corona-Ding nicht noch ein bisschen nachhängt.
Das sagt Gesine Braun hier im Antritt bei Detektor FM von der Brand 1. Sie hat in der August-Ausgabe der Brand 1, die übrigens den Titel Nachtleben hat und natürlich nochmal nachlesbar ist, wir packen es auch in die Shownotes dieses Podcasts, den Artikel von ihr, uns erzählt in der Ausfahrt des Monats, was das Besondere am Nachtfahren für sie ist und wie für sie persönlich London-Edinburgh gelaufen ist. Danke für diese Schilderung und ja, viel Spaß und Freude bei den künftigen geplanten oder ungeplanten Nachtfahrten.
Und gute Besserung.
Dankeschön.